Wie nutze ich als Executive LinkedIn optimal für meine berufliche Neuorientierung? Eine Frage, die ich in letzter Zeit immer häufiger höre. Denn eins ist klar, wer LinkedIn nicht optimal nutzt, lässt doch einiges Potenzial während der beruflichen Neuorientierung brach liegen. Und das braucht man ja nicht. Sie sind hier also richtig, wenn Sie sich gerade mit dieser Fragestellung beschäftigen. Ich bin Sabine Lanius und Sparringspartnerin für Top-Executives, die einen neuen Job suchen, einen, der wirklich zu ihnen passt. Und dabei gilt es vor allem, den verdeckten Arbeitsmarkt zu navigieren und dabei eben Tools wie LinkedIn optimal für sich zu nutzen. Und dazu habe ich den passenden Gast, nämlich den Online-Experten Felix Beilharz, der seit Jahren einer der führenden Berater im Bereich Online- und Social-Media-Marketing ist. Und mit dem unterhalte ich mich über dieses Thema. Seien Sie gespannt. Und vorab noch eine kleine Bitte. Mit jedem Like, mit jedem Kommentar, egal auf welchem Kanal auch immer, helfen Sie dem Podcast, dass er bekannter wird. Und das ist natürlich. Heute geht es um ein super relevantes Thema, nämlich darum, wie können Executives, die sich beruflich neu orientieren, LinkedIn nutzen? Hey, ich bin Sabine Lanius und das ist der Podcast Bewerbungsstark. Und ich freue mich sehr, heute den Experten für Social Media zu Gast zu haben, Felix Beilharz. Ganz herzlich willkommen.
Hi Sabine, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich total, dass du da bist, weil ich dir nun wirklich schon seit, ich könnte fast sagen, Jahrzehnten folge und schon häufiger Keynotes von dir gehört habe und jedes Mal was mitgenommen habe. Und deshalb finde ich das so gut, dass du zu diesem relevanten Thema hier bist. Danke.
Gerne, freut mich.
Und jetzt machen wir aber mal einen sehr scharfen Fokus. Du bist ja generell der Social-Media-Experte, aber jetzt gucken wir mal, wie ist denn das gerade beim Thema LinkedIn und gerade beim Thema Executives? Weil ich stelle immer wieder fest, dass, und ich glaube, das bestätigen die Zahlen auch von LinkedIn, aber da bist du, glaube ich, nachher genau unterwegs. Ich stelle immer wieder fest, dass viele meiner Coaches zwar ein LinkedIn-Profil haben, aber das ist es dann auch. Aber so ein bisschen skeptisch auch sind. Wie ist denn das mit der Kontaktaufnahme und Posten? Was soll ich denn da posten? Die meisten Leute posten ja nur Bullshit. Also da gibt es so ein bisschen Hemmung. Wissen das, findest du, es macht Sinn für die Executives, sich überhaupt auf LinkedIn zu positionieren und da nach neuen Jobs zu suchen?
Genau, also wenn du das Ziel hast, sichtbar zu sein und eben zum Beispiel gefunden zu werden oder selber Jobs zu finden, dann auf jeden Fall. Also es gibt ja keine Pflicht, ne, bei LinkedIn irgendwie aktiv zu werden. Aber wenn es zu deinen Zielen passt und das, wo, wenn nicht auf LinkedIn, das ist ja die Karriere-, Job-Business-Plattform überhaupt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da auch sich ein bisschen aufzuraffen und Mut zu fassen und selber aktiv zu werden.
Ja, und ich glaube, für viele ist es tatsächlich auch Mut, weil meiner Erfahrung nach haben viele schon länger ein LinkedIn-Profil, haben da aber eher, und das ist ein ganz anderes Setting, das müssen wir uns mal bewusst machen, früher das als Kontakt-Network-Börse genutzt, weil ja Xing gab es ja früher auch noch, du erinnerst dich, eher Deutschland ausgeprägt war und LinkedIn einfach international. Und viele, mit denen ich arbeite, arbeiten auch international. So, und jetzt geht es aber darum, wenn ich einen neuen Job suche, dann ist der Nutzen dieser Plattform anderer. Und das fängt jetzt, lass uns doch mal über das Thema Profilgestaltung reden. So, würdest du das empfehlen, dass jemand bei seinem Profil, wenn er einen neuen Job sucht, ich meine auf Top-Level, dass er dann diesen kleinen Rahmen benutzt, diesen Open-to-Work?
Ja, das ist immer so eine Sache. Es ist eine reine Empfindung jetzt von mir. Auf Top-Level-Ebene würde ich es nicht machen. Also das wirkt dann doch ein bisschen, ne, vielleicht nicht verzweifelt, aber in die Richtung gehend. Also damit preist man sich, glaube ich, zu sehr an, dass man jetzt dringend sucht. Das würde ich weglassen. Das kann man als normaler Angestellter, sage ich mal, machen. Ab einer gewissen Ebene wirst du auch ein bisschen das Gefühl vermitteln, dass du schon gesucht bist und nicht dass du verzweifelt suchst. Und da wirkt so ein Rahmen nicht ganz so professionell.
Ich bin froh, dass du das genauso wahrnimmst. Ich finde auch, das wirkt so ein bisschen desperate. Ja. Okay, dann lassen wir den mal weg. Und was sind denn dann für dich die nächsten relevanten Dinge in einem Profil, damit du gefunden wirst von Headhuntern, die suchen, von Entscheidern, die suchen? Was würdest du empfehlen? Was sind die ganz wichtigen Punkte, die auf jeden Fall ein Must-Have sind?
Also Standard auf jeden Fall, ein gutes Profilbild. Das hast du hoffentlich sowieso in deinem Karriere, ne, im Lebenslauf und so weiter. Also ein gutes Bild wäre schon wichtig. Für LinkedIn aber ist dann wichtig, der Profil-Slogan. Ja, das heißt so anders, Biotext, hier heißt jetzt Slogan. Da hast du eine Zeile Platz, wo du dich ganz kurz vorstellen kannst oder kurz was über dich sagen kannst. Und da was Cleveres drinstehen zu haben, was dich beschreibt, was neugierig macht auf dich, das ist super wichtig, weil das ist das Erste, was man sieht. Ja. Und es ist überall das Erste. Das heißt, unter jedem Post sehe ich das, bei jedem Kommentar sehe ich das. Also das ist gerade der Anfang davon. Das ist der Punkt, wo alle dann nachher neugierig werden. Da solltest du dir Mühe geben, was Anständiges reinzuschreiben.
Was Anständiges ist gut. Und idealerweise sollte es auch aussagekräftig sein. Genau. In dem Sinne von, ich habe gerade heute Morgen ein paar Profile gesehen und dann habe ich da so Zitate drin gesehen.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist der Worst Case. Also irgendwelche Fremdzitate, die am besten schon millionenfach anderweitig genutzt sind, so richtig so Plattitüden, so, ne? Das passt da überhaupt gar nicht rein, weil das sagt nichts über dich aus. Da magst du dir sehr irgendwie sophisticated vorkommen, aber es bringt halt überhaupt nichts für deine Positionierung. Also schreib deine Arbeitsweise rein, vielleicht eine Zertifizierung, die du hast, rein oder eine Erfahrung, die du hast, rein. So, also Sachen, die einem Recruiter oder einem Unternehmen was bringen, die da relevant sind, die zeigen, dass es passt. Sowas ist viel sinnvoller. Oder auch ein eigenes Statement von mir aus, aber ein Fremdzitat von irgendwie Oscar Wilde oder so, lieber nicht.
Nicht in der Situation. Da sind wir wieder bei dem Nutzen zwischen dem, ich habe einfach mein Netzwerk und ich suche einen neuen Job. In der Phase, in der Situation, definitiv kein Oscar Wilde. Nichts gegen Oscar Wilde.
Ich würde generell nicht machen, egal. Also ich finde, das passt da nie rein. Also du hast immer ein Ziel und das Ziel ist nicht, ein Zitat von Oscar Wilde zu promoten, sondern dich zu promoten. Und das Zitat ist nicht das, was man über dich wissen sollte.
Das stimmt. Hast du recht. So. Aber ich denke mal, wenn man das nur zum Netzwerken macht, dann ist es ja so ein bisschen wurscht. So. Und du hast recht, so Kernbegriffe, die wirklich was über einen sagen, ist das Wichtigste, dass man direkt dann in der Bio gefunden wird. Und gibt es denn aus deiner Sicht auch eine Möglichkeit, nicht nur berufliche Erfahrungen, sondern auch so ein bisschen was über seinen Charakter, also was über die Persönlichkeit in das Profil reinzubringen?
Absolut, ja. Also gerade auch in der Bio, in diese Slogan kann man was reinschreiben, wenn es kurz ist. Ne? Zum Beispiel irgendwie ein Hobby, was man hat, was ausgefallen ist, was ein bisschen was Persönliches zeigt auch. Also wenn jemand, keine Ahnung, Slalom-Ski fährt oder so, das kann man ja noch reinschreiben. Oder ja, wenn man das möchte, wenn man sich ein bisschen privat auch zeigen will. Sonst kann man das tun im Profil selber. Weil der zweite wichtige Bereich ist der Infobereich. Der ist unterschätzt und unternutzt. Weil, das ändert sich jetzt auch gerade übrigens, bisher gab es ja den Creator-Modus bei LinkedIn, den man aktivieren konnte. Ja. Den gibt es jetzt nicht mehr. Wird gerade abgeschafft, jetzt Februar, März 2024. Das heißt, die Funktionen werden entweder für alle ausgerollt oder werden abgeschafft. Und in diesem Zusammenhang wird der Infobereich nach oben gezogen im Profil. Das heißt, es wird das Erste sein, was Leute sehen, der Infobereich. Und da kannst du dich ein bisschen ausführlicher beschreiben, mit einer Art von Lebenslauf oder persönlichem Storytelling oder eben auch Sachen über dich, über charakterliche Eigenschaften, über Privatleben, wenn man das möchte. Da kann man sich ein bisschen mehr austoben.
Ich finde es durchaus relevant, gerade bei der beruflichen Neuorientierung kann man da ja sehr gut einen Bezug zur Firma herstellen. Zum Beispiel, ich arbeite hier in Frankfurt mit einer Bank, die sind sehr stark im Bereich, die fördern Museen und Kunst. Das ist ja hier in Frankfurt schon von jeher vom Bürgertum so ein Thematik. Wenn jetzt jemand sich gut auskennt mit Kunstthemen, passt er natürlich gerade im Bereich Außenauftritt oder Kundenorientierung eher zu diesem Unternehmen als jemand, der Springreiten macht.
Ins Fußballstadion geht. Da ist nichts gegen zu sagen, aber es passt halt vielleicht nicht überall hin und was anderes passt vielleicht besser. Also deswegen aufpassen, was man da präsentiert, wie man sich darstellen will, was zu einem selber passt und was zu der gewünschten Positionierung eben auch passt.
Genau, da das finde ich toll, dass der Bereich jetzt nach oben geht. Gut, hast du das erzählt, weil da findet dann wirklich eine Positionierung statt und es sollte schon nicht so allgemeines Bullshit-Bingo sein, sondern wirklich eine gute Positionierung. Ja. Würdest du das eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch machen? Wie ist denn das? Was hältst du davon?
Thema. Das kannst du in beiden Sprachen machen. Also du kannst das, diesen Text und auch die anderen Texte so. Man kann das mischen, dass man quasi erst Deutsch und Englisch macht. Nicht so ideal. Du kannst aber das Profil in mehreren Sprachen anlegen und dann eben auch deinen Infotext in mehreren Sprachen anlegen. Dann hast du automatisch halt, wenn jemand mit Englisch als Profilsprache dein Profil aufruft, sieht er die englische Version und mit Deutsch eben die deutsche Version. Also das kannst du da einstellen.
Super, großartig. Und lass uns doch mal weiter über das Thema Positionierung sprechen und da ein bisschen tiefer einsteigen. Hm? Um sich zu positionieren, muss man ja natürlich irgendwas von sich geben.
Ja, sinnvoll, und, ja.
So, soweit. Und ich merke aber, dass viele meiner Coaches so ein bisschen nicht wissen, wie viel und was und soll es jetzt nur beruflich sein oder privat. Und dann habe ich auch schon so Sprüche gehört wie, nicht Sprüche, Aussagen, sowas wie, ich will aber nicht, dass die meine Wohnung sehen und wie ich eingerichtet bin.
Ja.
Oder, also da ist so eine Unsicherheit. Was würdest du sagen, was ist wichtig für ein Executive, dass er sich also als Thought Leader positioniert?
Man muss gucken, womit man sich wohlfühlt. Und dann auch, ob das eine Angst ist, die einem im Wege steht oder ob das eine sinnvolle Beschränkung ist, die man sich auferlegt hat. Kann ja sein, dass du sagst, ne, ich habe zum Beispiel 3 Kinder irgendwie, ich habe viel Geld, ich verdiene sehr gut und das ist ein Sicherheitsrisiko, wenn ich zu viel über mich preisgebe, dann lässt man das bleiben. Wenn man aber sagt, ich fühle mich damit nur unwohl, aber eigentlich wäre es schon spannend, was über mich zu wissen, dann kann man überlegen, ob man nicht doch ein bisschen mehr vielleicht von sich preisgibt. Also das muss man gucken, ob es zu einem selber passt. Ich bin generell der Meinung, wenn es denn geht, ist es schon eine gute Idee, ein bisschen mehr über sich preiszugeben als nur die Karriere oder die berufliche Laufbahn, weil Menschen einfach mit Menschen kommunizieren. Und das gilt auf LinkedIn umso mehr. Das ist eine Plattform, wo Person A mit Person B schreibt, spricht, sich anschaut und so weiter. Und da will ich halt auch mehr sehen. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, Posts mit ein bisschen persönlichem Einfluss funktionieren auch deutlich besser als nur reine Fachbeiträge. Also das ist, wenn man das kann und möchte, ich rate dazu ein bisschen mehr Mut, Offenheit, einfach mal ausprobieren. Man muss eine Grenze ziehen. Ja, zum Beispiel, ich zeige meine Kinder nicht solche Sachen oder ich zeige meine Wohnung nicht. Vollkommen okay.
Völlig okay.
Aber ein bisschen über seine Hobbys zu erzählen, vor allen Dingen, wenn es einen Business-Bezug hat, umso besser. Ja, dann kann man das wunderbar machen.
Stimmt. Das ist nämlich, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich nehme da als Beispiel gerne einen Herrn, mit dem ich sehr gut connected bin, der postet sich dann zum Beispiel, wenn er mit dem Zug irgendwo auf einen Kongress fährt. Und dann kann er sagen, hey, ich besuche die und die Kongresse zu meinem Positionierungsthema und ich fahre da nicht mit dem Auto hin, sondern mit dem Zug. Das sind ja so Sachen, da verrätst du weder deine Einrichtung noch die Gesichter deiner Kinder. Ich finde, solche Sachen kann man durchaus im Alltag finden. Während du Sport machst, was auch immer relevant ist, solche Sachen lassen sich finden. Man muss es sich sicherlich angewöhnen.
Ja, das ist eine Übungssache, absolut.
Ja.
Das ist immer das Denken in Posts. Ja, also das kann man üben, dass man einfach aus Situationen heraus Postings schon mental irgendwie denkt und dann daraus halt auch mal was macht. Was gerade ein bisschen nur Trend ist, dass aus jeder Banalität irgendwie ein Post gemacht wird. Ich habe heute einen Kollegen gelesen, der hat einen Post gemacht dazu, dass er im Fitnessstudio war und da ist ihm halt die Handelscheibe auf sein iPhone gefallen. iPhone ist kaputt, hat einen Post zugemacht. Boah. Okay.
Kann man machen.
Das ist jetzt ein bisschen arg plump vielleicht. Also muss es nicht jeden Pups irgendwie auf LinkedIn posten. Aber es gibt viele Situationen, wo sich das anbietet. Ich habe zum Beispiel meinen bisher erfolgreichster Post. Saß ich auch in der Bahn, lustigerweise. Das war 2023. Da hatten wir Streckensperrungen wegen ganz schlimmes Unwetter. Und ich hatte ein paar Tage vorher schon eine Streckensperrung wegen Böschungsbrand und so. Also ich hatte gleich 3-mal Zugausfall wegen Klimathematiken. Habe dann halt einen Post dazu gemacht, mit dem Foto von mir in der Bahn sitzend, was erst wie ein Bahnbashing klang, aber halt gar nicht war. Also es ging eher darum, ja, Klimawandel und gesellschaftliche Prioritäten. Ne? Müssen wir uns jetzt über das Gendern aufregen? Und wäre es jetzt sinnvoll, mal sowas irgendwie höher zu priorisieren? Also ein bisschen polarisierend auch. Und der Post, der hat halt am nächsten Tag schon 100.000 Menschen erreicht.
Wow.
Und seit ein paar Tage später waren es bei 870.000 Leuten. Das ist also bisher über 10.000 Interaktionen. Das kam offenbar an. Das hat jetzt keinen konkreten Business-Bezug, aber ich saß im Zug auf dem Weg zu dem Vortrag. Also es war schon damit verbunden irgendwie. Und der Mix, der hat es anscheinend dann auch gemacht. Polarisierung, persönliche Meinung, Statement und Business-Bezug. Das ist dann ein guter LinkedIn-Beitrag.
Ja, und letztlich ist es ja auch, hast du was über deine Werte erzählt?
Genau.
Und das finde ich immer sehr wichtig und das ist auch bei einem Job ganz wichtig. So.
Ja.
Welche Werte hast du und passen die zu den Werten, die das Unternehmen hat und promoten will?
Ja.
Und du hast ja damit ein klares Statement gemacht, ne?
Ja, Absolut, ja. Was auch durchaus in den Kommentaren sehr kontrovers diskutiert wurde. Das ist dann auch, muss man mitleben. Ne? Also, dass dann nicht alle irgendwie klatschen, ist dann so.
Stimmt, das ist ein guter Punkt vielleicht nochmal, weil ich weiß nicht, wie es dir ging oder ob du dich überhaupt noch daran erinnerst, aber ich erinnere mich noch gut dran, als ich das erste Mal auch so ein, naja, einen Shitstorm hatte ich nicht, aber es ist immer Gegenkommentare. Das ist unangenehm beim ersten und beim zweiten Mal, aber irgendwann ist es dann auch so, dass man sagt, okay, das macht auch eine Diskussion aus.
Ja.
Also man gewöhnt sich dran, will ich damit sagen, oder?
Ja.
Das würde ich, davon sich nicht stoppen lassen,
richtig,
was zu genau posten, oder?
Du darfst dich wegen den 10 Leuten, die es doof finden, nicht davon abhalten lassen, die 1.000 zu erreichen, die es gut finden. Du wirst immer ein paar, also ich habe neulich einen Post gemacht, vor 2, 3 Monaten ungefähr, als dieser Report von Korrektiv rauskam. Ich auch einen Post gemacht, so ein bisschen kontra-rechts oder kontra-rechts-extrem eher.
Ne?
Und das wurde auch sehr viral auf Instagram zum Beispiel. Und das hat dann eine große Seite dann auch als Screenshot gepostet. Und es gab über 10.000 Kommentare und paar 10.000 Likes und ein paar tausend Kommentare drunter. Auch welche, die es halt voll scheiße fanden, was ich da erzählt habe. Ne? So, das hätte mich jetzt einschüchtern können oder irgendwie zurückhalten können, aber das darf halt nicht passieren. Also du hast deine Werte, dein Wertekonstrukt. Und wenn du das nach außen trägst, wird es immer ein paar geben, die das doof finden. Egal, was du machst. Völlig egal, was du machst. Ich habe Sachen gesehen, da haben Leute irgendwie ganzes Vermögen gespendet. Und auch das fanden wieder ein paar doof. Also es ist völlig egal.
Ja.
Irgendeiner findet es immer doof. Aber das ist, da musst du ein bisschen dickes Fell haben. Du wirst die erreichen, die es gut finden. Und was ich spannend fand, ist, hat Dieter Bohlen hat das mal gesagt. Der hat gesagt, deine Hater bringen dich nicht in die Charts. Ja, also die kaufen nicht deine Platten. Wenn du jetzt aber wegen den Hatern nichts mehr raushaust, kommst du gar nicht mehr in die Charts, sondern je mehr Reichweite du hast, desto mehr Hater hast du auch automatisch. Die ist es zwangsläufig so. Dann musst du halt leben. Und deswegen hau mehr raus, mach mehr, trau dich mehr und lebe damit, dass es ein paar gibt, die es halt doof finden.
Weißt du, für die meisten meiner Coaches ist es halt nicht so, mach mehr, sondern mach erstmal deine First Steps.
Ja.
Weil viele sagen eben, da wird so viel Mist gepostet. Und ich denke mir, ja, kannst du so sehen. Sehe ich ja teilweise auch so. Hast du ja eben auch gesagt, ne? Ich möchte auch nicht den 95. Post sehen, wo irgendjemand sein Kind in den Kindergarten gebracht hat, wo ich mir immer denke, ju, okay. Gut, dass ich das jetzt weiß. Aber ich finde es schon wichtig, dass man da sich positioniert, dass man sich zeigt. Und für mich ist das immer so, dass ich so sage, als Daumenregel, 2 Posts pro Woche, die einen fachlichen Content haben und vielleicht einen, der so ein bisschen privater ist. Wäre das so für dich auch so eine gute Regel, wo du sagst, so da kann man was mitmachen?
Absolut. Also wie du schon sagst, für viele ist die Hürde, überhaupt mal was zu machen. Und wenn die dann hören, so du musst jetzt 5 Posts die Woche machen, sagen sie, oh, kann ich nicht, bin halt, da mache ich aber gar nichts. So. Und das ist halt auch schade. Ja. Jeder Post hilft. Das heißt, wenn du in der Woche einen Post schaffst, das ist super. Schaffst du 2, 3, 4, ist das noch besser. Aber der eine, den du machst, ist welten besser als einer, den du machst. Ja, das heißt, es gibt da keine feste Regel. Du kannst klein anfangen, mach in der Woche einen fachlichen, einen privaten oder zwei fachliche, einen privaten, wie auch immer. Mischung wirst du nachher auch rausfinden für dich, was gut funktioniert. Mhm. Und ich merke gerade bei Personenprofilen, da spielt sich irgendwann ein. Ich habe da gar keine feste Vorgabe mehr, sondern ich habe eine Idee und hau's raus. Hab eine Idee, hau's raus.
Genau.
Dann habe ich so 2, 3, die sind wieder eingeplant, die mache ich so ein bisschen strategisch, längerfristig. Und dann wieder 2, die irgendwie einfach spontan passieren. Irgendwann lebt man dann LinkedIn eher. Ne? Also anfangs hat man mehr Struktur drin, irgendwann merkt man das, dann läuft es irgendwann auch. Und dann hat man auch Ideen für Posts. Wichtig ist bei einem bei LinkedIn, guck dir an, was du gepostet hast und was gut funktioniert hat und mach dann das davon mehr. Also lerne aus deinen eigenen Erfahrungen. Man kann Posts auch mal wiederholen irgendwann, wenn der gut gelaufen ist oder einfach sich von der Idee inspirieren lassen und was Ähnliches posten irgendwann. Also dieses Denken in Posts wieder, das kann man einfach üben. Das kommt irgendwann kommt von selber, aber nur dann, wenn man eben regelmäßig auch was macht.
Machen wir mal noch einen ganz einfachen Tipp. Was würdest du sagen, wie lang soll denn so ein Post sein?
So lang wie nötig und dann ein bisschen kürzer.
Also tatsächlich, du meinst also ungefähr so als Zeichenzahl?
Ja, gar keine Vorgabe. Hängt voll davon ab, was es für ein Post ist. Also es gibt durchaus Erfahrungswerte. Da ein Kollege Richard van der Bloem veröffentlicht jedes Jahr oder alle 2 Jahre eine sehr große Analyse von Millionen von Posts. Und dann guckt er mir auch genau an, welches Format, also Bild oder Karussellpost zum Durchwischen oder Video, welches Format läuft am besten mit welcher Zeichenlänge im Text so. Aber man kann sich daran orientieren, wenn man möchte, aber muss man nicht. Ich bin der Meinung, das hängt vom Kontext ab und vom Thema ab. Wenn du eine Story, ich habe viele Beiträge gemacht, die sehr viral waren, da habe ich am Ende noch kürzen müssen, um die Zeichenanzahl nicht zu überschreiten. Also die sind komplett so lang, wie es halt geht, haben auch hunderttausende Leute erreicht. Andere Beiträge waren nur ein plakatives Bild mit zwei Sätzen, auch hunderttausend Leute erreicht. Also das ist nicht der entscheidende Punkt. So wie es halt passt, wenn du was Langes zu erzählen hast, werd nicht langatmig, das ist wichtig. Also zwei Sachen sind wichtig, nicht langatmig, sondern knackig.
Ja.
Knackig kann aber auch 2000 Zeichen heißen, wenn es halt knackig bleibt. Und das Zweite ist, mach keine langen Textwüsten. Also immer häufig Zwischenabschnitte, zwischen Leerzeilen, dass sie sich gut liest.
Weil
die Leute wollen nicht 15 Zeilen am Handy, also 15, 20 Zeilen am Stück lesen, da steigst du mental einfach aus. Das heißt, Langatmigkeit und so langwierige Texte, das ist furchtbar. Aber wenn die Story interessant ist und du ein bisschen auch so schreiben kannst, mach eine lange Story, die sich gut liest. Wenn du es nicht kannst, mach was Kürzeres. Da gibt es keine festen Vorgaben.
Das stimmt. Die Abschnitte sind total wichtig.
Ich sage immer,
das
wichtig,
ist so mentales Fingerfood.
Ganz genau.
Je nach Device, wo du das liest, man muss es, ich will es ja noch nicht mal auf dem Papier lesen.
Nee, du musst dir klar machen,
auch der Kopf.
Was sehr viele unterschätzen ist oder was überschätzen ist, die Aufmerksamkeit, die der andere unserem Post gerade schenkt. Wir denken so, wir haben was mega Wichtiges zu erzählen und der andere wird es schon genauso interessiert auch lesen, aber das tut er nicht. Sondern der andere ist ja gerade am Handy, weil er gerade irgendwo, keine Ahnung, im Stau steht und wartet oder irgendwas oder auf ein Meeting wartet und scrollt halt durch so und entdeckt dann deinen Post. Und der ist gerade nicht 100% auf dich fokussiert und will jetzt deine Meinung lesen, sondern der fliegt drüber. Und wenn er sieht, interessant, spannend, dann liked das vielleicht oder kommentiert sogar vielleicht oder speichert ab vielleicht. Aber der wird sich jetzt nicht damit so negativ beschäftigen. Deswegen mach es ihm leicht. Mach es ihm leicht, das zu verstehen. Deswegen ne, guter Einstieg, kurze Absätze und nicht langatmig. Dann klappt doch mit dem Posten.
Genau. Und ich wollte nochmal dazu sagen, ich habe verschiedene Coaches. Die einen haben vielleicht ein besonderes Thema, zum Beispiel Nachhaltigkeit, Umweltschutz, sowas. Oder eben auch ein bestimmtes Produktionsthema, kann es auch sein. Aber es können auch Managementwerte sein.
Absolut.
Zum Beispiel einer meiner Coaches hat jetzt darüber geschrieben, dass er sich manchmal altmodisch vorkommt, aber dass ihm das Thema Pünktlichkeit total wichtig ist.
Super spannendes Thema, ja. Geil.
Ja, fand ich auch super spannend. Und da konnte ich ihn dann motivieren, etwas dazu zu schreiben. Und das fand ich richtig gut. Und ich wollte nur sagen, das sind auch Möglichkeiten, dass du über deine Werte schreibst.
Absolut, absolut.
Das musst du natürlich auch mit dem, was du erzählst in deinem Profil, übereinstimmen.
Ja.
Das ist ein gutes Thema.
Aber auch nicht nur einmal. Aber gerade wenn Pünktlichkeit ein wichtiges Thema für dich ist, dann überleg dir mal verschiedene Perspektiven dazu, verschiedene Situationen, wo das wichtig sein kann. Und dann hast du schon 5 oder 10 Posts über die nächsten Monate und nicht nur einen Post. Also man kann das Thema breiter aufstellen.
Hast du recht. Ja, und man kann es natürlich planen, so wie das manche mit Leuten machen. Und ich mache es so ähnlich wie du. Nur mal so als kleine Anregung. Du sagst auch so, machst das spontan. Ich habe das tatsächlich gelernt, das Denken in Post und stelle immer wieder fest, vielleicht ist es bei dir ähnlich, so pro Tag kristallisiert sich bei mir immer ein Thema raus.
Ja, meistens, ja, das stimmt. Ja.
Ne? Es gibt irgendwie so, du redest zum zweiten Mal über sowas. Mir fällt jetzt gerade nichts Konkretes ein, aber letzte Woche hatte ich das einen Tag, da habe ich an einem Tag zweimal mit Führungskräften geredet, die beruflich nach USA umziehen wollten. Und ich dachte mir so, okay, tickt der amerikanische Arbeitsmarkt anders als der deutsche? Weißt du, so dieses, du kannst dann Ableitungen daraus treffen.
Ja.
Und ich glaube, wenn jeder, der mit offenen Augen durch den Tag läuft, stolpert zumindest über ein Thema, was er nutzen kann, oder?
Genau, absolut, absolut. Das ist nämlich der Punkt. Du musst halt einfach lernen, wie das funktioniert, wie du so denkst und auch diese Hürde ablegen oder diese Selbstbeschränkung ablegen. Warum soll das jemand von mir lesen wollen? Oder das ist, doch, die Leute wollen das lesen. Wenn das gut geschrieben ist, wollen das Leute lesen. Viele sagen, ja, aber das hat ja schon andere, haben ja andere auch schon geschrieben. Ist doch völlig egal. Es wurde alles schon gesagt, aber nicht von mir.
Genau.
Von uns findet das Rad neu irgendwie, sondern wir bringen unsere eigene Perspektive rein, unsere Meinung rein. Und ja, das Thema gab es bestimmt schon 100-mal bei LinkedIn oder 1000-mal bei LinkedIn, aber das ist völlig egal. Deine Perspektive, deine Art zu erzählen und du als Person, du bist so relevant für die anderen, dass das wiederum spannend ist. Also keine Angst davor, zu posten, nur weil es ein anderer schon mal so ähnlich irgendwie auch gemacht hat, ist völlig egal. Also man legt sich auch viel zu viele selbst mentale Beschränkungen auf so und hat den Post zu machen. Ja. Der beste Post ist der, den du auch abschickst hinterher.
Ja, und nicht stressen, es müssen nicht super viele sein, aber 1-2 pro Woche sind perfekt. Ja, es soll sich zeigen, finde ich, auf dem Level. Du bist da aktiv, du kennst dich da auch aus, weil du sollst ja auch später im Unternehmen Social Media mitgestalten. Ich glaube, es gibt heute, correct me if I'm wrong, aber es gibt heute, glaube ich, kein Unternehmen mehr, wo das nicht zunehmend immer relevanter wird.
Ja. Also gerade das Thema Influencertum im Unternehmen, dass halt die Mitarbeiter selber Sprachrohre werden, Thought Leader, Meinungsführer werden, so, das ist super spannend und die haben oft auch dann bessere Konditionen, hinterher bessere Verträge. Also es lohnt sich schon, eine Sichtbarkeit zu haben. Das macht einen auch dann nachher im Unternehmen, stellt einen besser auf, wenn man so ein bisschen selber eine Reichweite mitbringt, eine Community mitbringt und fürs Unternehmen sprechen kann.
Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ich wollte gerade auf was anderes raus, aber hast recht. Also A, ist es interessant, wenn man eine Community mitbringt, weil man dann natürlich mehr Reichweite mitbringt. Klar. Aber ich finde auch, es als Executive wichtig zu zeigen, dass du weißt, wie diese Tools funktionieren, weil wenn du sie später steuern sollst, dann solltest du dich zumindest so ein bisschen damit auch auskennen.
Und darüber hinaus noch wirst du halt glaubwürdiger den Jungen gegenüber. Ja, wenn du halt ein C-Level-Executive bist, der sich mit digitalen Medien auskennt und offenbar eben auch sich dann darstellt, das wirkt halt überzeugender als jemand, der irgendwie da keine Ahnung von hat. Den nimmt man ja vielleicht nicht ganz so ernst, wenn man ein jüngerer Mensch ist. Also es macht dann auch glaubwürdiger.
Stimmt. Okay, drittes Thema, was total wichtig ist, finde ich, und wo ich auch merke, dass meine Kunden damit strugglen, ist Netzwerkaufbau über LinkedIn. Du hast ja genau wie ich auch verschiedene Phasen haben wir ja durchlebt. Ja, früher schrieb man ja so nette, nervtötende E-Mails wie: Hallo, Herr Beilharz, Sie wissen doch bestimmt auch, ja, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht
hat. Krieg ich heute noch jede Woche einmal.
Ah, ja, zum Glück kriege ich die nicht mehr.
Geh nicht so 100% ab.
Echt? Oh, du bist auch streng.
Ja.
Und es hat sich ja heute, also das hat sich ja schon gewandelt, dass man heute einfach nur Leute anklickt. Aber das ist ja die Frage, okay, vielen kommt das komisch vor. Also was würdest du denn empfehlen? Was mache ich, um mit jemandem Kontakt aufzunehmen? Ja. Und ohne dabei unhöflich zu sein oder zu aufdringlich zu sein oder zu platt zu sein? Oder wie mache ich das?
Genau. Also diese Standardsprüche. Ich hatte mal so einen Blogbeitrag zu gemacht, so mit den schlimmsten LinkedIn-Nervensägen. War auch sehr viral übrigens. Auch über 100 Leser gehabt. Weil auf mal viele sich da wiedererkannt haben einfach. Viele das halt kennen. Ja. Das Schlimmste war, ein Vertriebler, der hat mich angeschrieben, hat gesagt so, was er denn tun müsse, um bei einem Prachtlachs wie mir mal vorsprechen zu dürfen und zu gucken, wie wir uns gegenseitig befruchten können. Hat er so geschrieben.
Klingt sehr appetitlich.
War tatsächlich ein viraler Lacher. Also das hat dann durchaus mir und ihm auch wahrscheinlich gute Reichweite eingebracht. Aber das ist halt kein ernsthafter Einstieg für ein Gespräch. Also das würde ich nicht machen. Solche Plattitüden, solche Floskeln, solche Allgemeinplätze, die für alle gleich verschickt werden, würde ich nicht machen, weil niemand will das Gefühl haben, dass die Nachricht, die er gerade kriegt, auf dem persönlichen Netzwerk, schon an 7000 andere auch rausgingen. Das willst du nicht, sondern mit dem persönlichen Aufhänger. Also erstmal, du kannst alle, wie du im echten Leben kennenlernst, bei LinkedIn kontaktieren. Ja, das sind ja einige. Auf der Messe hast Menschen kennengelernt, irgendwie.
In Seminaren.
Im Berufsleben. Egal. Du vielleicht ja hunderte von Menschen kennen im Jahr wahrscheinlich oder über ein paar Jahre hinweg.
Ja.
Kannst du alle anschreiben und kontaktieren. Das ist auch vollkommen okay, weil die haben ja mit dir einen echten Bezug schon gehabt. Und sei es nur am Telefon. Ja, also ist vollkommen, wenn es im echten Leben was gab, LinkedIn, nächster Schritt, anfragen. So. Mhm. Darüber hinaus kannst du anschreiben, völlig okay und völlig akzeptiert, wenn du mit jemandem auf LinkedIn schon ein kleines Gespräch hattest, in der Kommentarspalte. Du hast was geschrieben, hat kommentiert, schreibst ihn an, kontaktierst ihn. Oder andersrum. Du hast woanders einen Kommentar von jemandem kommentiert, zack, die kannst du alle anschreiben. Auch da gibt es einen echten Aufhänger. Sagst, hey, danke für unseren kurzen Austausch, war super spannend. Ich würde mich gerne mit ihm vernetzen. Vollkommen legitim. Ja. Es ist meistens besser, du schreibst was dazu. Also eine kurze Ansprache, warum du ihn jetzt gerade kontaktierst, eben mit Bezug auf den Kommentar oder mit Bezug auf irgendwas. Dritter Punkt, für die nächsten Schritte dann, das sind die ersten beiden, die kannst du immer machen. Das dritte ist, wenn du dann selber postest, die Beiträge, die du schreibst, sehen ja nicht nur deine eigenen Leute, sehen ja auch viele Fremde, ne, die dann über Dritte und so weiter den Beitrag sehen. Heißt, es werden viele auch liken und kommentieren bei dir, die du noch nicht als Kontakt hast, die kannst du auch anschreiben. Weil wenn jemand bei dir kommentiert hat, auf eine einigermaßen positive Art und Weise, ist es ein Kontakt. Ja, und dann kannst du ihn auch anschreiben. Also das würde ich machen. Dann würde ich, und deswegen, wenn du dann wieder mehr postest, hast du auch mehr Kommentare, hast du mehr Möglichkeiten anzuschreiben. Also es bedingt sich gegenseitig. Aber das sind die wertvollen Kontakte. Einfach nur suchen und dann irgendwie jeden Tag 50 Leute zu kontaktieren irgendwie mit so Standarden, das ist halt platt und da wird auch nie was draus hinterher. Also lieber, wo es schon Aufhänger gibt für, das sind die besseren Wege.
Stimmt. Und da würde ich aber gerne auch noch was ergänzen. Wenn du jetzt zum Beispiel Interesse hast an einem Unternehmen und du hast vielleicht keinen direkten Kontakt rein, aber einen Kontakt, also einen Kontakt zweiten Grades, auch dann kann man eben über diesen Kontakt reingehen und rein recherchieren und mit denen zum Beispiel ein Infogespräch vereinbaren.
Ja, voll.
Da würde ich immer sowas auch nehmen wie, verbessere mich, wenn du da eine andere Idee hast oder ergänzt was. Ich würde immer empfehlen, dass man so sagt, Mensch, Herr Meier-Müller-Lüdenscheid, ich finde Ihr Unternehmen total spannend, also wenn das dann der Kontakt hergestellt hat. Mhm. Und ich würde mich gerne mal mit Ihnen dazu zu einem virtuellen Espresso austauschen.
Cool, ja, kann man machen.
Damit sage ich, es wird kurz.
Ja, stimmt. Ja.
Ich möchte mit dir reden, aber es ist kein Long Drink, es ist ein Espresso.
Ja, gute Idee. Ja, viele schreiben virtuellen Kaffee oder so, aber Espresso ist cleverer auf jeden Fall.
Ja, fand ich irgendwie auch. So, weil es eine Zeitdimension gibt, die verantwortungsvoll ist, wo ich mit der Zeit des anderen respektvoll umgehe.
Ja, absolut.
Wie würdest du das machen, wenn du Entscheider in einem Unternehmen schreiben möchtest oder vielleicht auch Headhunter? Ich meine, Headhunter sind easy, die freuen sich immer
über jeden
Kontakt. Ja. Also da musst du dir nicht großartig was einfallen lassen. Aber wie würdest du das vielleicht bei Entscheidern machen, wo du dich ins Spiel bringen willst? Was machst du? Und du kennst die halt leider nicht und die haben vielleicht auch leider nichts kommentiert bei dir. Ja. Hast du da eine Idee dazu?
Wie du schon gesagt hast gerade, das Beste wäre tatsächlich, du hast mit denen gemeinsamen Kontakt und lässt dich vorstellen. Das wäre ideal. Ja. Also du hast irgendwie schon jemanden im Netzwerk. Deswegen ist Netzwerk halt schon so wertvoll. Ne? Sagst, pass auf, Stefan, ich habe gesehen, du bist ja bei, keine Ahnung, Vodafone. Ich würde echt gerne mit eurem CEO irgendwas sprechen, aber ich kenne den nicht direkt. Kannst mir gefallen, von ihr seid auch vernetzt. Würdest du mich da mal kurz ins Gespräch reinbringen? Ich verspreche dir, dauert nicht lange. Oder sowas. Da hast du ja schon mal die Chance darauf. Ja. Und das ist halt viel wertvoller, weil wenn du ihn anschreibst, im Worst Case geht es unter in seinem Wust, im Posteingang, oder nimmt einfach nicht ernst. Wenn aber jemand, der bei ihm arbeitet oder ihn kennt persönlich, wie auch immer, ihn anschreibt und dich vorstellt, viel besser. Also das würde ich definitiv versuchen, darüber reinzukommen. Das wäre der beste und einfachste Weg. Und sonst, wenn das nicht geht, ehrlich sein, was man will. Ja? Keine irgendwie versuchen, also sei ehrlich, was du möchtest und versuche ihm direkt den Nutzen zu bieten, den er wahrscheinlich braucht. Und dann hoffe ich auf ein Gespräch, aber irgendwelche Floskeln wieder oder irgendwelche Vorwände da reinzubringen, warum ich ihn gerade anschreibe, das durchschaut man sowieso. Also sag ganz klar, was du möchtest.
Sag ganz klar, was du möchtest, würde ich auch sagen, unterschreibe ich sofort. Für mich ist aber wichtig, dass man sozusagen only the next step macht
und absolut.
Nicht gleich kaum mit dem Endergebnis
kommt. Ja, nee, genau.
Weil das macht, finde ich, nur, gut, dass du da meiner Meinung bist, ja.
Ja, absolut.
So dieses, ich finde, es ist guten Gewissens kann man sagen, ich orientiere mich gerade beruflich neu und Ihr Unternehmen, Vodafone, whatsoever, ist für mich interessant und ich bringe die und die Kompetenzen mit, also Ziel, Positionierung, Zielsetzung, Positionierung und wollen wir uns dazu mal austauschen und einen virtuellen Espresso trinken. Ja, so, das ist offen.
Absolut, absolut.
Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich suche einen Job, können wir uns mal drüber unterhalten, ob ich die Richtige für Sie bin, das ist so ein bisschen...
Ja.
Over the top.
Ja, genau. Ich will mich direkt bewerben, so das ist vielleicht ein bisschen zu plump. Ja, ja. Aber wie du schon sagst, kurzes Gespräch, darf ich mal 3 Minuten Ihrer Zeit, darf ich einen Prachtlachs wie Ihnen mal kurz. Nein, das bitte nicht.
Eine falsche Anweisung.
Ja, nicht tun. Ja, aber genau, ein bisschen nett formulieren. Die größte Hürde ist es einfach zu machen, ja, weil die meisten machen es halt nicht, weil sie Angst haben oder so. Ist ein bisschen wie Dating, ja. Dating, da hast du, schreibst die Person nicht an, weil du Schiss hast vor Ablehnung. Nur, der Witz ist ja, die Ablehnung hast du ja bereits. Ja, also den Job oder den Kontakt hast du ja bereits nicht. Jetzt schreibst du an, entweder sagt er, ja klar, machen wir kurz, oder sagt nee. Aber das Nee hast du ja bereits jetzt. Du kannst also nur ein Ja kriegen oder bleiben, wo du jetzt bist. Von daher kannst du nur gewinnen.
Das stimmt. Und du glaubst, Ich finde das so cool, dass du da auch drauf kommst. Du glaubst gar nicht, ich finde, es hat Dating und sich bewerben, hat enorm viele Parallelen.
Absolut.
Enorm viele Parallelen.
Verkaufen auch übrigens, ja.
Ja, das ist ja, geht ja alles in die gleiche Richtung und letztendlich verkauft man sich selbst.
Ja, genau.
Und das Witzige ist, wenn man das überträgt aufs Dating, sagt jeder, ja, natürlich ist das unlogisch, würde ich nie machen oder würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Aber dann, und dann ist es ganz einfach und ganz logisch.
Ja, absolut.
Was wollte ich dich denn gerade, irgendwas wollte ich dich gerade noch fragen. Wenn es wichtig war, kommt es wieder. Aber sag mir doch mal, man liest ja immer wieder was über so die richtige Zeit und die richtige oder die richtige Uhrzeit, der richtige Tag und so weiter und so fort. Hm? Spielt es für Leute, die sich beruflich neu orientieren, eine Rolle, wann sie posten?
Also es spielt prinzipiell eine Rolle, aber nicht die größte Rolle. Also das Wichtigste, wenn du jetzt einen Post machst bei LinkedIn als Thought Leader, ne, als Experte, als Selbstpositionierung, egal warum du das machst, wenn du einen Post machst, dann wird der Post ja per Algorithmus Leuten ausgespielt. In der Regel Leuten aus dem Netzwerk zuerst und dann, wenn die dann interagieren, wird es deren Leuten wieder ausgespielt. Also dann geht es halt weiter und im besten Fall wird es dann viral. Ja, ich habe jetzt gerade einen Post laufen von Freitag. Der hat jetzt gerade, hier ging es um die Cannabis-Legalisierung, und da habe ich jetzt gerade 73.000 Menschen erreicht. Das sind ja nicht alles meine Kontakte, sondern das sind Leute von Leuten von Leuten. Algorithmus, so. Der Algorithmus, der guckt sich an. Der
wunderbare Algorithmus.
Bitte was nochmal?
Der wunderbare Algorithmus.
Ja, genau. Einer von den vielen Algorithmen, die mittlerweile unser Leben bestimmen. So, ne? Das ist ja ganz spannend, wo die überall reinspielen. So. Jetzt ist es so, dass LinkedIn sich anschaut, ob Leute relativ zeitnah auf den Post reagieren.
Ja.
Also das Lesen, die diese ausgespielt kriegen, gucken diese an, verweilen die auf dem Post, klicken die vielleicht auf mehr Anzeigen, um das alles zu lesen, klicken die auf Like, so, also reagieren die auf den Post. Wenn das zeitnah einige tun, dann wird der Post auch weiteren Leuten ausgespielt. Tut das keiner, floppt der Post wahrscheinlich. Wenn du jetzt abends um 23 Uhr postest, sind weniger Menschen online, heißt weniger können das überhaupt sehen, Chance, dass es floppt, ist halt deutlich höher. Das heißt schon mal, ja, die Zeit spielt eine gewisse Rolle. Deswegen ist es ideal, eigentlich immer vormittags das zu posten. So, ich poste meistens zwischen 8 und 9, sagen wir zwischen 8 und 11, 8 und 12. Also Vormittag ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, weil da sind die meisten Menschen online. Die meisten loggen sich mal kurz ein vor der Arbeit oder so oder auf dem Weg zur Arbeit und checken mal ihren Feed durch und so. Das ist generell ein guter Zeitpunkt. Das sagen auch alle Studien, dass das vormittags die idealen Zeitpunkte sind. Viele Studien sagen, 10 Uhr sei also der ideale. Das ist nicht in Stein gemeißelt, aber es erhöht die Chance, dass Menschen das halt sehen. Das heißt, wenn du auf sowas Rücksicht nehmen willst, post idealerweise vormittags 8, 9, 10 Uhr irgendwie, da machst du nichts verkehrt mit. Nur der Posting-Zeitpunkt macht den Post nicht viral oder macht den nicht reichweitenstark, sondern das ist der Post selber. Aber es erhöht halt die Chancen oder holt auch noch ein paar Prozent mehr raus quasi. Also wenn du alles richtig machen willst, achte auf die Zeit. Aber achte viel mehr darauf, ob der Post Menschen anspricht, ob der gut geschrieben ist, ob ein gutes Bild dabei ist, also ob der Post selber überzeugend ist. Das ist wichtiger als der Zeitpunkt.
Ein gutes Bild kann aber auch ein Selfie sein, oder?
Leider ja.
Was du auf einer Messe gemacht hast.
Ja, ist so. Tatsächlich ist es so, ich finde das, mich persönlich nervt das ein bisschen, aber das bin nur ich. Das andere ist anders. Und die Studien sagen ganz klar, Bilder von dir funktionieren gut, besser, Bilder, Selfies von dir am besten. Also tatsächlich, Selfies sind vollkommen okay bei LinkedIn und da wird es wieder welche geben, die es scheiße finden, so wie ich, aber es wird viele geben, die es gut finden und die es deswegen überhaupt erst weiterlesen, weil sie das Bild angesprochen hat. Also test gerne mal aus, ein paar Selfies machen zwischendurch, ist vollkommen okay. Im Business-Kontext muss ja nicht irgendwie eine Privat- und in Badehose sein, aber Business-Selfie ist vollkommen okay, weil es auch, das hat ein bisschen das Gefühl, ich gucke jetzt gerade in sein Leben rein, so ein bisschen. Ich habe einen Einblick quasi in das, was bei ihm gerade passiert.
Das mögen Menschen. Es ist authentisch und echt.
Authentisch, genau. Das mögen Menschen. Ja. Von daher, gerne. Übrigens, mein Bahnbeitrag da vor dem Jahr, der erfolgreichste, den ich je gemacht habe, war ein Selfie. Also
siehst du.
Ja.
Stimmt, aber du machst nicht oft Selfies, stimmt.
Nicht oft, nicht oft. Ich mache es manchmal, aber ich selten. Ja.
Das stimmt. Übrigens, jeder, der mal gucken will, Felix Beilharz.
Genau.
So, da kann man mal gucken, wie viele Selfies du hast. Jetzt ist mir übrigens letzte Frage eingefallen, was ich dich vorhin fragen wollte. Ja. Ich glaube, das ist aber auch für unsere Zielgruppe, die uns jetzt hören, wirklich interessant. Weil gerade bei Entscheidern hast du ja in letzter Zeit häufiger auch, dass der nicht selber seinen Account bedient, sondern dass das irgendwie die Assistenz macht oder das Social Media Team oder vielleicht sogar eine Agentur. Und ich merke, dass viele da Hemmungen haben, da hinzuschreiben und zu sagen, lieber Herr Müller-Lüdenscheid, ich interessiere mich für Ihr Unternehmen und will mal einen virtuellen Espresso trinken. Mhm. Und dann denken sie, dann landet das vielleicht eben bei diesen Leuten, die es bedienen.
Ja.
Gibt es da irgendeinen Trick, wie man das unterscheiden kann? Oder wie würdest du damit umgehen? Das ist ja ein berechtigter Gedanke.
Ist halt so. Ja, auch da, du wirst halt die nicht erreichen, die du nicht anschreibst, aus Angst davor, niemanden zu erreichen. Also du wirst immer ein paar haben, das ist auch heute ganz, ganz normal, dass halt Mitarbeitende oder ein Team dahinter ist oder eine Agentur, wie du sagst, oder ein Berater oder irgendwas dahinter steckt und die gar nicht selbst schreiben. Oft gucken die aber auch selber rein. Das heißt, die schreiben halt nicht selbst, aber sie lesen selber ihre Nachrichten, sie lesen selber ihre Kommentare. So. Von daher weißt du auch nicht, das weißt du von außen einfach nicht. Aber das machen halt auch viele. Von daher, die Chance ist durchaus da, dass du jemanden erreichst. Und manche betreuen den Kanal komplett selber. Das gibt es eben auch. Von außen weißt du das nicht. Und jetzt zu sagen, ich schreibe da niemanden an, weil ich weiß nicht, ob dahinter nicht Agentur steckt, dann erreichst du auch nicht die, wo niemand dahinter steckt, nämlich der selber. Das wäre schade. Also einfach machen. Manche machen es vielleicht öffentlich, schreiben einen Kürzel dahinter oder so, dann weißt du, das war nur ein Team. Aber wenn das nicht der Fall ist, weißt du es nicht. Von daher, schreib einfach rein.
Das stimmt. Felix, großartig. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und jeder, der mehr wissen will, die Shownotes, die Kontaktdaten von Felix gibt es in den Shownotes und auch einen Leitfaden für LinkedIn von ihm. Und in ein paar Wochen, demnächst im Frühjahr 2024, gibt es dann auch einen kleinen Kurs von mir dazu.
Also Ergänzung dazu, sehr gut.
Genau, das ergänzt sich perfekt.
Mega.
Also, danke dir nochmal und alles Liebe.
Danke dir, danke euch, viel Erfolg auf LinkedIn.
Danke.
Das war die Tour durch die Möglichkeiten, die LinkedIn bietet, wenn man sich beruflich neu orientiert. Gestützt von der Expertise von Felix Beilharz, vielen Dank dafür nochmal. Und mein Name ist Sabine Lanius und es ist mir ein Vergnügen, Sie gerade in der Phase der beruflichen Neuorientierung zu unterstützen. Nutzen Sie LinkedIn als Sprungbrett für Ihren nächsten Karriereschritt und vernetzen Sie sich, seien Sie zielstrebig und bleiben Sie dabei. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie diesen Podcast, wenn es wieder heißt, was können Sie tun, um Ihr berufliches Profil zu schärfen oder Ihre Karriere neu auszurichten. Und wenn Sie jemanden kennen, dem dieses Wissen hilft, dann teilen Sie diesen Podcast gerne mit Ihren Freunden, Bekannten, Kollegen, einfach mit Ihrem Netzwerk. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.